Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Wie in den letzten Folgen angekündigt, befinde ich mich eigentlich noch im Urlaub und ich sitze in meinem Campervan und habe ein Mikrofon vor mir stehen und telefoniere über das Internet, was heutzutage ganz einfach möglich ist, mit Manuela Holzknecht am anderen Ende. Herzlich willkommen in diesem Podcast, Manu.
Hi.
Es danke. Ist, schön, dich zu hören. Ja, ey. Es freut mich, dass es so spontan geklappt hat.
Immer gern.
Und es ist auch sehr, sehr schön zu hören, dass du ein gutes Mikrofon vor dir hast. Das ist nicht immer selbstverständlich, wenn man das so über die Ferne macht. Dementsprechend bin ich super froh, dass es geklappt hat.
Ich habe alles in meinem Möglichen getan, damit das funktioniert.
Am Freitag noch schnell die Arbeitskollegen bestohlen, oder?
Yes! Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Nein, war nicht so schwer. Wir hatten Gott sei Dank ein gutes in der Arbeit.
Wenn du von wir redest, sprichst du wahrscheinlich von der Bike Republic Sölden, denn um dich mal ganz kurz vorzustellen, eigentlich wirst du Manu genannt, wenn ich das richtig weiß.
Manu passt,
und,
ja.
Du Manu arbeitest für die Bike Republic Sölden und machst da in meinen Augen, was ich so mitbekomme, einen recht guten Job. Da wollen wir später auf jeden Fall auch noch drüber reden. Aber du lebst, wohnst und arbeitest in Sölden und deswegen hast du auch diesen Akzent, oder?
Ja, genau. Also ich mache das Marketing von der Bike Republic in Sölden. Das ist jetzt mittlerweile schon seit 5 Jahren. Ich wohne in Lengenfeld, das ist einfach nur ein Ort vor Sölden, bin aber täglich in Sölden und es ist ja auch nicht weit, pendel ein bisschen. Born and raised im Ötztal.
Bin, geil.
Ja, das heißt nicht, dass ich nicht aus dem Tal mal rausgekommen bin. Manchmal komme ich bis nach Innsbruck. Nein, ich
wow.
Ja, einmal ist ja, nee. Ja,
wir haben vor dem Podcast schon drüber gesprochen, dass Morsin ja jetzt ganz groß auf deiner Bucketlist steht.
Yes.
Also von daher, es besteht noch Hoffnung.
Ja, nee, ganz, ganz viele Sachen stehen noch auf meiner Bucketlist. Also vor allem Bike bitte abklappern. Aber das klappt auch neben der Saison oder unter der Saison immer ganz gut, dass wir wieder ein bisschen rauskommen und uns andere Sachen anschauen. Das ist ganz wichtig, auch einen Input zu bekommen.
Ja.
Wie gesagt, ja, ich arbeite bei der Bike Republic, das seit 5 Jahren, mache das Marketing da, arbeite aber natürlich nicht allein, es sind ein kleines Team von 5 Leuten im Büro und Dominik mit der Bianca, mit dem Niklas und mit dem Leo. Die Jungs sind natürlich auch im Berg draußen, wir sind eher im Büro und schauen einfach, dass alles läuft. Ja, genau.
Gut, aber du bist ja definitiv auch viel auf dem Fahrrad, also privat zumindest, soweit ich weiß.
Auch
also
in der Arbeit, Gott sei Dank.
Auch in der Arbeit,
ja, ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass du nur im Büro hockst.
Nee, im Winter halt ausschließlich, primär.
Ja.
Dann wäre aber auch ein bisschen frei, da können wir die Stunden, die wir im Sommer einfach mehr haben, ein bisschen Winter abbauen. Aber mittlerweile hat sich's einfach auch schon so ausgedehnt, dass wir im Winter richtig viel zu tun haben, weil eigentlich die ganze Saisonsvorbereitung in der Offseason passiert.
Ah, okay, ja klar.
Also umso besser wir im Winter vorbereiten, desto smoother ist der Sommer.
Das stimmt, das kann ich tatsächlich auf mich auch beziehen. Als Rennfahrer war das für mich früher total klassisch getrennt. Wintertrainingssaison und Sommer war halt die Rennsaison. Aber in der Trainingssaison oder Offseason hast du irgendwie mehr Zeit gehabt, deine Reisen oder so flexibel zu legen. Mittlerweile als, keine Ahnung, Content Creator, YouTuber, wie auch immer ihr das da draußen nennen wollt, was ich mache, ist es aber echt so, dass ich mittlerweile auch im Winter sehr, sehr viel zu tun habe. Also es ist abartig, ja. Ich kann mir vorstellen, Bike-Branche boomt ja schon seit längerem. Bike Republic wird stetig größer, stetig krasser, dass ihr da natürlich auch viel mehr zu tun habt im Winter.
Ja, genau. Also ja, ist bei uns das Gleiche. Umso besser wir planen, umso besser wir vorbereiten, umso besser läuft der Sommer. Im Sommer ist eigentlich alles nur noch operativ. Also wirklich das, dass die Leute dann kommen, dass Journalisten da sind, dass Athleten da sind, dass die Shootings abgewickelt werden. Genau, dass der ganze Betrieb einfach läuft.
Aber, bevor wir zu tief eintauchen in die Bike Republic oder es bevor wir zu tief in das Thema eintauchen, möchte ich immer gerne die Menschen ein bisschen näher vorstellen, die am anderen Ende sitzen, also heute du. Manu, also wann hast du angefangen, Mountainbike zu fahren?
Also eigentlich erst mit dem Job in der Bike Republic. Also ich bin da ziemlicher Neuling.
Krass.
Ich arbeite seit 5 Jahren da und seit 5 Jahren bike ich. Und zuerst eigentlich nur Citybike oder keine Ahnung, so ein Pseudo-Mountainbike irgendwo mal runter. Aber ich habe echt erst mit Ende 20 angefangen zu biken.
Ach krass,
ja. Ja, und kann mir ja mittlerweile ein Leben ohne Mountainbike nicht mehr vorstellen. Das hat sich so, ja, in mein Leben eingekriegt oder wie gesagt eingebissen. Das ist meine Freunde fahren Bike. Also es ist ja auch so, dass du das irgendwann gar nicht mehr voneinander unterscheiden kannst.
Was ist Privatleben, was ist
und
Hobby,
Arbeit.
Was, ja, genau, ja.
Ja, aber das ist ja auch gut so, weil es gibt eigentlich keinen Montag, wo ich mir denke, ich möchte nicht in die Arbeit gehen. Oder
es dir sehr, sehr gut, glaube ich, verglichen mit vielen anderen Leuten, die stempeln gehen oder irgendwo anders arbeiten müssen. Aber da können, glaube ich, alle Gäste diesen Podcast mitreden, weil alle, die bis jetzt interviewt haben, arbeiten halt irgendwie in der Bike-Branche und eigentlich berichten alle das Gleiche. Also,
ja, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Bike-Branche an sich zu tun. Ich habe so viele nette Menschen durch meine Arbeit kennengelernt, also primär nette Menschen, die einfach alle einen Megaspaß am Mountainbiken haben und da spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob die jetzt seit einem Jahr Fahrrad fahren oder seit 15 Jahren Fahrrad fahren. Es ist einfach eine lockere Geschichte und natürlich gibt es Ausnahmen, aber normalerweise sind es echt nice Menschen und bin froh, dass ich dazu mal dann irgendwie wieder im Ötztal hängen geblieben bin nach meinem Abschluss von der Uni und könnte es mir jetzt nicht mehr anders da denken.
Mega cool. Ich glaube, es ist Fluch und Segen zugleich. Dieses Lockere, diese Bike-Branche, dieses freundliche Miteinander. Auf der anderen Seite aber dadurch auch natürlich einhergehend die mangelnde Professionalität, wenn man so möchte, weil es halt eben alles irgendwie auf so einer lässigen Ebene stattfindet. Deswegen gibt Pro und Contra dafür.
Stimmt. Aber es kommt ja auch immer drauf an, man kann sich ja teilweise aussuchen, mit wem man zusammenarbeitet. Oder Gott sei Dank. Und wenn du dir dann halt die Leute aussuchen kannst, dann suchst du dir natürlich auch die aus, bei denen es passt, bei denen du weißt, okay, das E-Mail kommt, der Vertrag kommt, das ist ausgemacht. Also von dem her, ich hatte auch da relativ wenig schlechte Erfahrungen und die schlechten Erfahrungen, die man macht mit den Leuten, arbeitet man dann vielleicht in Zukunft nicht mehr so viel zusammen.
Ja,
aber es ist auch sehr viel Professionalität in der Branche.
Es ist in meinen Augen auf jeden Fall eine wachsende Professionalität. Wo wir gerade beim Thema Profi sind, du bist ja nicht erst jetzt, seitdem du in der Bike Republic bist, Mountainbikerin geworden. Aber jetzt ist es ja so, dass du eigentlich nur mit Journalisten fährst, also mit Leuten, die sich in der Bike-Branche echt gut auskennen. Oder mit Profis, die für euch irgendwie Influencen oder Werbung machen, die halt dementsprechend richtig gut auf dem Fahrrad sitzen. Hat dir das geholfen, immer mit so, ich sag mal, fortgeschrittenen Mountainbikern unterwegs zu sein, dich auf dem Rad schneller zu entwickeln?
Am Anfang sicher nicht. Am Anfang hat er einfach nur Angst gemacht. Oh mein Gott, am Anfang war es ganz schlimm. Aber seit 5 Jahren auf dem Rad zu sitzen, heißt ja wirklich auch für mich, 3-4 Mal die Woche auf dem Bike zu sitzen. Und da wird man dann irgendwann schon besser. Und irgendwann, also auch wenn ich jetzt mit den Profis fahre, die fahren ja nicht auf Volldruck, wenn ich jetzt dabei bin. Mhm. Oder halt, es geht ja wirklich um den Spaß an der Sache. Und wie gesagt, bin ja auch besser geworden, so langsam bin ich jetzt auch nicht mehr. Aber es hat mir definitiv geholfen, immer mit Menschen unterwegs zu sein, die ja viel Fahrrad fahren und hab sicher den einen oder anderen Tipp abgestaubt.
Ja, das glaube ich auch, ich kenne ein paar Leute, mit denen du ab und zu unterwegs bist und die würde ich halt sehr hilfsbereit einstufen. Von daher, glaube ich, bist du da in guten Händen.
Ja, ich glaube auch.
Was, wenn jetzt Leute zuhören, dann denken die bestimmt, boah geil, die Manu arbeitet für die Bike Republic, sitzt 3 Tage die Woche irgendwie auf dem Bike, der Bikepark direkt vor der Haustür, hat nur mit coolen Leuten aus der Szene, aus der Branche zu tun. Was für einen Schulabschluss muss man machen, um so einen Job zu übernehmen?
Ah, ich glaube, der Schulabschluss ist in der Hinsicht oder in diesem Zusammenhang vielleicht nicht gerade im Vordergrund. Ich habe in Wien einen Bachelor gemacht und habe Tourismus studiert dort und bin danach nach Innsbruck und habe da einen Master gemacht für Marketing.
Auch Marketing dann.
Okay. Also es passt eigentlich bei mir relativ gut zusammen. Ich würde nicht sagen, dass du den Job nur machen kannst, wenn du Marketing studiert hast oder Master im Marketing hast, aber es hilft definitiv. Also für mich ist es ideal, da ich den theoretischen Hintergrund habe und auch ein bisschen zurückgreifen kann auf das, was ich in der Uni gelernt habe, aber auch gleichzeitig sehr viel Praxis in der Arbeit habe und Gott sei Dank das Hobby zum Beruf gemacht habe. Also ich liebe Mountainbiken und kann das dementsprechend natürlich auch einfädeln oder halt einfließen lassen in meine Arbeit. Also es sind viele Komponenten, die bei mir jetzt gut zusammenspielen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du unbedingt diesen Abschluss haben musst, damit das klappt.
Und wenn man Tourismus studiert, das habe ich schon häufiger gehört, dass Menschen das machen. Ich kann mir das null vorstellen. Was studiert man denn da? Und also studiert man einfach so, in welchen Ländern welche Kulturen herrschen und wie man sich dann da zu verhalten hat? Oder was? Worum geht es darum, wenn man Tourismus studiert?
Tourismus ist eigentlich auch ein wirtschaftliches Studium. Also da ist auch BWL, Rechnungswesen und solche Sachen. Aber was auch viel gelehrt wird und was mir schon viel gebracht hat, sind diese Phänomene, die im Tourismus aufspringen oder vorkommen können. Wie Tourismus funktioniert, welche Komponenten einfließen. Die Umwelt ist natürlich auch federführend in der Sache. Ich meine, du kannst keinen Wintertourismus fortführen, wenn der Klimawandel so im Vorrücken ist. Also es sind so viele Sachen da, die damit einfließen und die zu berücksichtigen sind. Deswegen ist es ein sehr umfassendes Studium, würde ich sagen.
Ja.
Aber hat mir auch definitiv geholfen.
Habt ihr dann auch so Volkswirtschaft mit drin? Also das ist dann auf der einen Seite in Richtung, okay, das große Ganze muss gesehen werden, weil gerade im Tourismus oder der Tourismusverband spielt ja natürlich auch Geld in Kassen von Gastwirten und Hoteliers, verlangt aber natürlich dafür auch was mit irgendwie Kurtaxen oder irgendwelchen anderen Steuern. Aber es ist schon so, dass im Studium auch irgendwie dann so infrastrukturelles und volkswirtschaftliches behandelt wird?
Ja, also wir hatten im ersten und im zweiten Semester sogar Volkswirtschaft, war aber nicht mein Lieblingsfach.
Ich kann nur an mein Studium zurückdenken, das war auch richtig zäh und ätzend und ich habe es irgendwie gar nicht verstanden, warum man da diese ganze Zahlenrechnerei, Finanzrechnerei da irgendwie durchgehen muss, weil, also keine Ahnung, ich sehe das immer aus einem menschlicheren Aspekt. Aber,
ja, es wird dann irgendwann immer durchsichtiger, vor allem wenn du die Praxis darauf zurückführen kannst. Also wenn du dann aktiv in der Arbeit Beispiele hast und dann weißt, dafür war es nochmal gut.
Ja, okay.
Oder auch aktiv im Studium, wenn du mit Beispielen arbeiten kannst und sie dir sagen, okay, ja, das ist der theoretische Ansatz, der wird gebraucht für das, also für dir. Deswegen war es jetzt in der Hinsicht nicht so schlimm. Also ich war beides mal auf sehr guten Unis und hatte gute Professoren und deshalb wahrscheinlich auch meinen Abschluss geschafft.
Du warst doch auch in Innsbruck, oder nicht?
Ja, genau.
Und wenn du in Innsbruck warst, dann kennst du ja die Hungerbergbahn, Hungerburgbahn, die ja mittlerweile für Mountainbiker gesperrt ist. Wie ist denn deine Meinung dazu, wo du deinen Tourismus im Hintergrund hast?
Ja, ich glaube, Innsbruck ist generell ein brandheißes Thema. Ist sicher auch schwierig, da jetzt als Außenstehender zu sagen, okay, das und das ist richtig gelaufen, das und das ist falsch gelaufen. Was in Innsbruck sicher schwierig ist, ist, dass man so lange gewartet hat.
Ja.
Es ist so ein großes Einzugsgebiet und die Leute wollen biken, aber irgendwie geht nichts voran. deshalb.
Glaubst du, das ist ein städtisches Problem, weil im Prinzip ihr als Bike-Region oder ihr als Tourismusregion, ihr seid ja im Prinzip darauf angewiesen, dass Leute kommen und ihren Urlaub bei euch verbringen. Eine Stadt ist ja aber nicht darauf angewiesen, auf Freizeitangebot, sondern in erster Linie darauf, dass wirtschaftlich alles funktioniert. Glaubst du, dass da der Wind hinweht, dass es im Prinzip in der Stadt eher darum geht, Brände zu löschen, als wie in einer Tourismusregion das Ganze für sich finanziell zu nutzen?
Nein, gar nicht. Und in einer Stadt geht es ja nicht nur um Tourismus, es geht ja auch um die Einwohner. Es geht ja auch um die Leute in Innsbruck, die das nutzen möchten. Und natürlich kann der Tourismus auch darauf zurückgreifen. Es geht eigentlich primär darum, die Sachen legal zu machen. Das ist das Wichtigste. Denn wenn das Angebot da ist, dann finde ich, dass die Konflikte auch nicht so im Vordergrund treten. Ja. Es ist in unserer Hinsicht, wir hatten ja zuerst auch kaum legale Trails. Und bei uns hat es dann einen Vorreiter gegeben, also es ist mein Vorgesetzter, der einfach wirklich alles daran gesetzt hat, diese Strecken legal zu machen und neue Strecken zu bauen. Und ich glaube, solche Leute braucht's. Es braucht Leute, die einfach nach vorne preschen und sagen, okay, wir wollen das und nicht locker lassen, auch wenn sie ein Nein bekommen.
Ja. Krass. Und der Vorprescher, also dein Vorgesetzter oder ehemaliger, was hast du gerade gesagt?
Dominik ist mein Vorgesetzter. Also, dein Vorgesetzter. Ja, genau, der macht die Destinationsleitung in Sölden.
Ja.
Ist auch schon, ich glaube, seit 7 Jahren beim Ahrtal-Tourismus, bisschen länger als ich. Und hat einfach alles daran gesetzt. Also die Bike Republic ist sein Baby.
Ja,
er hat eine Vision gehabt und hat sie eigentlich gut nach vorne gebracht. Und das in Einklang mit allen. Ich finde, es ist so wichtig, dass man alle Stakeholder auch mit ins Boot holt. Mhm. Also du kannst das nicht auf eigene Faust machen, sondern du musst mit den Leuten reden. Du musst die Einheimischen mit ins Boot holen. Du musst die Forstwirtschaft mit ins Boot holen. Jagd und so weiter. Die Gemeinde. Das müssen ja alle an einen Strang ziehen. Und das ist wichtig, weil du möchtest, dass ja eigentlich, dass es Teil des Gebietes wird.
Ja.
Es muss auch Marketing nach innen geschehen.
Ja.
Also nicht nur Marketing, es dürfen ja nicht nur leere Versprechungen sein, sondern es muss auch im Sinne der Leute sein. Wenn die Leute das in Sölden leben, kann das auch an den Tourismus oder an die Touristen weitergegeben werden, an die Biker weitergegeben werden. Und ich glaube, das war jetzt in den letzten in die 7. Saison starten wir jetzt schon, krass, sind wir gerade, es geht voran. In den letzten Jahren hat man das immer deutlicher gespürt, wie sehr die Bike Republic auch ein Teil der Bevölkerung geworden ist. Ja. Also wir haben mittlerweile über 160 Kinder beim lokalen Bikeverein, so krass. Das heißt einfach, bei uns sind mittlerweile alle geeicht aufs Biken und das hat's gebraucht und zuerst war der Widerstand ein bisschen größer und mittlerweile sind die Leute wirklich Feuer und Flamme für das Produkt und ohne die Locals würde es nicht gehen.
Krass.
Ja.
Ist echt cool. Also klingt für mich zumindest mega cool. Ist
war
irgendwie so ein bisschen
so ein
Musterbeispiel, was man anbringen könnte für andere Destinationen, die gerade auf dem Weg sind, da irgendwie Sachen zu legalisieren oder sowas.
Ja, wie meinst du?
Im Prinzip, ja, wie du schon sagtest, alle Stakeholder einzuholen, das ist ja nicht immer so super einfach. Gerade Jäger und Förster sind ja nicht immer d'accord mit. Und von daher super cool, dass es bei euch geklappt hat und irgendwie so ein Zeichen dafür, dass es doch funktionieren kann, wenn man jemanden hat, der wirklich dran glaubt.
Ja, total. Und wir sind, also wie du ja weißt, es sollen ja kommt aus dem Wintersport. Wir sind eine typische Wintersportdestination.
Ja.
Einer der führenden in Österreich mit mega vielen Nächtigungen. Gott sei Dank hat es bei uns vor ein paar Jahren einfach auch das Umdenken gegeben, den Sommer Tourismus noch mehr mit aufzunehmen und noch mehr in Schwung zu bringen.
Ja.
Wir haben die Infrastruktur, die ist da. Die wurde einfach teilweise im Sommer nicht genutzt. Und ich finde, dass es viel nachhaltiger ist, das ganze Jahr zu betreiben, als einmal für eine Saison und dann steht das Ganze still. Also das Zeug ist ja sowieso da. Es ist ja nicht so, dass die Bahnen oder die Lifte extra dafür gebaut werden, dass die Hotels extra dafür gebaut werden, dass die Restaurants extra dafür gebaut werden. Das alles ist da. Es wird in der Hinsicht dann im Sommer halt mitgenutzt. Und seit die Bike Republic da ist, ist bei uns halt auch ein Leben im Sommer.
Es ist total logisch und selbsterklärend, aber es gibt halt immer wieder Beispiele in bayerischen Regionen, wo im Prinzip auch Bahnen vorhanden sind, aber nicht genutzt werden, weil halt Einmische sagen, sie brauchen es nicht, sie wollen es nicht, oder die Jäger dagegen sprechen oder die Förster dagegen sprechen. Also von daher, es ist trotzdem ein Musterbeispiel, wie es funktionieren kann und wie es eigentlich auch funktionieren sollte, finde ich.
Ja, aber es geht halt nur um miteinander. Also wenn es dann irgendwann, wenn Streitigkeiten aufkommen, muss man schauen, dass die wirklich beiseite gelegt werden und dass es um die Sache geht. Das ist oft einmal auch ein emotionales Thema. Besonders das Biken. Und da denke ich mir, die Leute müssen einfach miteinander sprechen.
Auch viele persönliche Bedürfnisse. Ja, genau.
Ja.
Und es funktioniert nur in der Kommunikation. Das ist einfach, jeder muss die Karten auf den Tisch legen und im Prinzip muss ein Förster einfach auch mal ganz klar oder ein Jäger auch mal ganz klar definieren, hey, worum geht's ihm? Geht's ihm jetzt um darum, dass ihm jemand den Rang abläuft oder dass er einfach nicht gefragt worden ist? Oder geht es ihm wirklich darum, dass ihm da irgendwelche Pflanzen kaputt gefahren werden? Also manchmal sind da einfach, ja, da muss man einen guten Draht haben. Und ich glaube, es wäre vielleicht hilfreich, dass der Dominik auch ein Ötztaler ist und vielleicht dementsprechend einfach eine gute Ebene der Kommunikation gefunden hat. Was er jetzt bei dir auch, du bist ja auch Ötztalerin und arbeitest jetzt für den Ötztal-Tourismus, eine ganz gute Basis ist. Wie bist du denn nach dem Studium dazu gekommen, für die Bike Republic zu arbeiten? Haben die eine Stelle ausgeschrieben und du so, hey, cool, da bewerbe ich mich einfach mal? Oder kam das irgendwie anders zustande?
Nein, ich wollte da gar nicht arbeiten. Ich bin voll hängen geblieben. Ich wollte einfach nur ein Praktikum machen im Sommer für 2 Monate. Und dann eigentlich zurück nach Innsbruck und Innsbruck arbeiten. Und keine Ahnung, nach den zwei Monaten hat mich Dominik dann gefragt, ob ich nicht länger bleiben möchte oder neben dem Studium arbeiten möchte. Da habe ich gesagt, okay, neben dem Studium, das mache ich noch mit, aber danach gehe ich. Und irgendwie hat sich die Stelle danach in die Kommunikationsstelle der Bike Republic entwickelt. Also das war ein Prozess, die Stelle hat es vorher nicht gegeben. Und ich bin mit der Stelle gewachsen, okay. Vielleicht die Stelle auch mit mir, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es sind so viele Komponenten, die sich hier zusammengefügt haben und mittlerweile... Ja, es ist sicher vom Vorteil, dass ich von hier bin, dass ich die Leute kenne, auch dass ich die Locations kenne, dass ich weiß, wo was ist, dass ich weiß, wann mit wem sprechen, dass ich einfach ein Local Bild, das hilft auf alle Fälle. Der Ötztaler Dialekt ist auch ein spezieller, deswegen hilft es, glaube ich, auch, dass man die Sprache spricht und die Bauern auch versteht, wenn sie was wollen, oder halt generell die Locals versteht, wenn sie was wollen, und eigentlich nur auf Augenhöhe mit denen reden. Ja. Deswegen.
Ja. Ich war ja neulich bei euch und habe das Video von der neuen Olm Volle Line machen dürfen, und da war der Nikolai mit dabei. Das ist ein Dänemarker, man glaubt es kaum, der extrem gut Mountainbike fährt, obwohl Dänemark jetzt nicht so die Mountainbike-Destination ist. Der macht bei euch Social Media und Video, habe ich das richtig verstanden?
Nein, er ist Videograf, also er macht unsere Clips. Aber nicht nur für die Bike Republic, sondern für den ganzen Ötztal-Tourismus. Genau. Und ich glaube, der ist vor 2 Jahren nach Sölden gekommen und hat dann einfach seine Liebe fürs Mountainbiken entdeckt.
Cool.
Hallo?
Ist ja auch nicht der Standard, dass man tatsächlich einen... Hörst du mich, Manu?
Ja,
hörst du mich?
Jetzt wieder, ja.
Ja. Hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich.
Hallo.
Hallo?
Oh, wow. Ja, die Verbindung hier ist nicht ganz so geil tatsächlich. Ich hoffe, du kannst mich hören.
Ich höre dich ganz gut.
Super. Dann fange ich einfach nochmal an. Der Nikolai ist ja Filmer und es ist ja nicht der Standard heutzutage, dass man als Marketing oder Tourismus-Marketing einen Filmer am Start hat. Wie kam es dazu, dass ihr da so weit mitgedacht habt und gesagt habt, cool, wir stellen Filmer ein?
Wir haben generell gerade eine Umstrukturierung bei uns im Ötztal-Tourismus im Gang. Und mittlerweile sind wir wie eine kleine Agentur aufgestellt. Also wir haben unsere eigenen Advertisement-Manager, wir haben unsere eigenen Social-Media-Manager, wir haben unsere eigenen Videografen, unsere eigenen Grafiker. Und mit dem Team ist das einfach gewachsen. Und wir hatten dann mit Nikolai einfach auch den Glücksgriff, dass er sich ins Mountainbiken verliebt hat und so gut auf dem Rad ist und mittlerweile für uns einfach auch die Clips dementsprechend filmen kann. Also es war echt fetten, ja. Auf gut Deutsch.
Ja, auf Instagram. Fetten.
Ja, auf Fetten gekommen, ja.
Mega, mega cool. Ich habe vor Jahren, habe ich irgendwann mal so ein bisschen, ich bin ja jetzt auch schon länger in der Bikebranche, habe ich mal so ein bisschen immer erzählt, dass ich finde, dass die Bikebranche so ein bisschen Video verschläft. Aber auch da seid ihr wieder ein ganz gutes Beispiel, positiv voranzugehen und einen Filmer einzustellen, der für euch regelmäßig Content produziert, was ja sehr, sehr wertvoll ist im Alltag von Social Media.
Ja, aber es ist, wie gesagt, einfach auch ein Glücksgriff. Denn wie oft findest du einen Filmer, der wirklich auch gut auf dem Bike sitzt? Ja, normalerweise also, schließt das eine das andere aus.
Das ist so krass. Der fährt so krass.
Ja.
Also ich habe noch nie einen so schnellen Dänen auf einer absolut krassen Pro-Line gesehen, wo Corby und Rob hieran sagen, dass es krass ist. Und dann fährt einfach der Filmer. Fährt einfach blind hinterher und sagt, wow, geil! Ja, war schon echt krass.
Vielleicht solltest du ihm das bitte nicht sagen, weil irgendwann habe ich Sorge, dass er nicht mehr filmt, sondern einfach nur noch raced.
Er wird ein Profi.
Er wird nächstes Jahr dann Downhiller. Genau. Ja. Danke, Jasper.
Sorry dafür. du bist eine der seltenen Gäste in unserem Podcast, die eine Frau ist, leider Gottes, weil in der Bike-Industrie doch recht viele Männer arbeiten oder präsent sind. Mountainbike war früher ein sehr männerdominierter Sport. Ich würde sagen, das geht hart zurück und gerade jetzt auch in Mosin, wo ich jetzt letzte Woche war, habe ich mega viele Frauen gesehen, die Mountainbike fahren. Kennst du den Frauenanteil eurer Besucher?
Ja, also wir machen euch jährlich Befragungen. Wir haben auch jedes Jahr unsere Bürgerbefragung. Da werden auch solche Sachen abgefragt und wir sind bei 25%, 30% wow, Frauenanteil, boah, was ziemlich gut, hoch ist.
Ja,
im Gegensatz zu anderen Gebieten. Wir wachsen und das, also Frauenanteil wächst sehr gut. Aber ich führe das auch ein bisschen darauf zurück, dass es in Sölden möglich ist, leicht anzufangen.
Ja.
Also ich will jetzt nicht für alle Frauen sprechen, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Frauen oder viele Frauen da draußen, die das einfach gleich geschnallt haben oder halt keine Angst gehabt haben, aber ich bin so froh, über Flow Trails zum Sport gekommen zu sein, weil über Single Trails, glaube ich, hätte ich es nicht geschafft.
Ja.
Blaue Strecken und eben Flow Trails ermöglichen einer breiten Masse oder einer breiteren Masse den Zugang zum Mountainbikesport.
Mhm.
Und ich habe so viele Freundinnen, die mich eben im Laufe der letzten Jahre besucht haben und eigentlich auch nicht gebiked haben vorher und die besitzen jetzt ein Rad.
Geil. Also, die einfach angefangen haben, weil sie bei dir waren, ein paar Strecken gefahren sind und einfach, eigentlich wie jeder, der einmal das Mountainbike-Virus irgendwie in sich trägt, der kommt nicht mehr von los, der bleibt Mountainbiker, das ist echt krass. Geil.
Ja, zu mir hat mal eine Schweizerin gesagt, das habe ich ganz witzig gefunden, nein, sie hat gleich mit richtigen Mountainbiken angefangen, also über Single Trails. Und ich denke mir, wieso ist das richtiges Mountainbiken? Ich lerne ja auch auf einer blauen Piste das Skifahren.
Ja.
Zuerst mal auf einem kleinen Hügel und danach gehe ich irgendwie in den hochalpinen Raum. Das ist halt Step by Step und wieso muss ich es mir am Anfang schwer machen, wenn ich es mir auch einfach machen kann?
Ja. Ja, stimmt.
Und jeder hat ja dann einen anderen Prozess hinter sich. Jeder, ja. Keine Ahnung, manche bleiben auf Low Trails, manche steigen dann um auf Single Trails und lieben dann Single Trails. Ich mag die Abwechslung. Ich finde das in Sölden eigentlich ziemlich geil, dass wir beides haben. Wir haben so viele Single Trails, also eigentlich fast, wir haben 17 Single Trails.
Das ist krass.
Und ja, und 11 Flowlines, also Flow Trails. Und wir fahren eigentlich, wenn wir so einen lockeren Tag haben, wo wir selber fahren gehen, beides.
Ja.
Also wir lieben die Terreline runter zu fahren, aber fahren danach genauso Nino oder Leiterberg. Ja. Oder auch Ferno, der eine ziemliche Bitch ist, wie du weißt.
Ich kann von hinten ziemlich böse kommen.
Ja, man wächst mit der Aufgabe und ja, deswegen, ich finde es cool, dass immer mehr Mädels zum Sport kommen, aber ich finde auch, dass man sich nicht überfordern muss. Man kann einfach Step by Step sich herantasten und dafür bieten sich die Flow Trails meiner Meinung nach an.
Ja.
Und verstehe daher auch nicht wirklich, wieso die in der generell in der Mountainbike-Welt so verschrien sind.
Ich glaube, das ist gar nicht mal so, dass die Flowtrails verschrien sind, weil eigentlich hat jeder drauf Spaß. Also ich glaube, wenn du anderen Bikepark als Beispiel nimmst, jetzt zum Beispiel den Geißkopf Bikepark Bischofsmais, wenn du eine Umfrage machen würdest, was die Lieblingsstrecke ist, würde wahrscheinlich bei 90-95% der Besucher irgendwie die Flow-Country-Strecke rauskommen. Weil es einfach eine Strecke ist, auf der alle Spaß haben können. Das ist eine schöne Flowline, die man halt als Anfänger easy peasy runterrollen kann. Du kannst aber auch als Pro die Kurven richtig racen und das ganze Ding als Pumptrack und kleine Tables als Doubles springen und so weiter. Also du kannst da dich komplett austoben. Ich glaube, dass Flowtrails häufig verschrien sind, weil oftmals da, wo Trails oder wo illegale Trails sind, werden dann irgendwann Strecken gebaut oder legalisiert und dann kommt gerne mal eine Flow-Strecke um die Ecke und der Mountainbiker, der da schon seit 10 Jahren am Biken ist und sein Wurzelteppich auf seinem Home-Trail irgendwie gewohnt ist, muss dann auf einmal auf der einzigen legalen Strecke, die es dann gibt, auf so einer Flow-Strecke runterrollen. Dass denen das langweilt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, es ist, wie du schon sagst, wenn ihr einen lockeren Tag habt, fahrt ihr beides und die Abwechslung macht's. Und ich glaube, dass Flow-Strecken eher verschrien sind, weil Bikeparks lange Zeit zu einfach waren. Also vor 2-3 Jahren irgendwie war es auch einfach so, es gab noch zu wenig Single Trails im Vergleich zu normalen blauen Strecken. Das hat sich jetzt aber in meinen Augen in den letzten 2-3 Jahren schon deutlich geändert, dass mehr Single Trails, auch Wurzeltrails gebaut werden, die im Bikepark etabliert sind, weil normalerweise wird halt dann nach jedem Jahr oder wenn ein neuer Trail aufgemacht worden ist, wird halt sehr drauf dann die ganzen krassen Wurzeln irgendwie rausgesägt und dann war das Ding auch wieder eine Flowline.
Aber wie es jetzt in Sölden war, muss man sagen, die Single Trails, die jetzt legal sind, die waren auch schon vor 5 Jahren legal. Es war einfach den Leuten, glaube ich, auch nicht so bewusst. Der Ferno Trail ist letztes Jahr dann dazugekommen, der war zuerst nicht legal, war nur für Wanderer. Aber eigentlich das Angebot an Single Trails, das es derzeit in Sölden gibt, hat es auch schon vor 5 Jahren gegeben. Es sind da und da ist mal ein Stück dazugekommen und das, was bei uns so gewachsen sind, sind die Flow Trails.
Ja.
Und man muss halt auch dazu sagen, dass die leichten Strecken, auf denen sich dann eigentlich die vielen Biker bewegen, die schweren Strecken finanzieren. Mhm. Also du musst eigentlich als Betreiber eines Bikeparks zuerst mal Strecken bauen, die auch Leute anlocken, viele Leute anlocken.
Ja.
Von 2% Profis können wir uns leider unsere Löhne auch nicht finanzieren.
Logisch.
Also wir haben jetzt das Glück gehabt, dass es in den letzten Jahren wirklich gut gelaufen ist und konnten dadurch, dass wir die blauen Flow Trails hatten und die guten Anklang fanden, die schwarzen Strecken sowie die Olmvolle Line finanzieren und bauen. Also man muss es auch aus der wirtschaftlichen Seite sehen oder von der wirtschaftlichen Seite.
Leute,
sehen.
Fahrt mehr Flow Trails, das ist gut für Single Trail da sein.
So in etwa. Nein, also uns war es einfach wichtig, das ganze Gebiet erstmal mit Strecken zu erschließen, die fast jeder fahren kann. Und dann wird das noch, gibt's Add-ups. Add-ons im Endeffekt. Ja, ja. Die kommen jetzt. Also es werden dann auch schwierigere Sachen auch gebaut. Es kommen dann auch noch Single Trails. Es kommen viele Sachen noch. Aber man muss halt einfach ein bisschen Geduld haben. Es geht halt nicht alles von heute auf morgen. Wie lange hat Whistler an sich gebaut? Über 20 Jahre.
Ja, krass. Ich will jetzt nicht lügen tatsächlich. Ich müsste echt nochmal irgendwie in meine Historie gucken. Aber ich glaube, ich komme seit über 10 Jahren nach Morsin. Und es ist auch krass, was sich da getan hat, was sich da geändert hat, sowohl vom Klientel, also wie der Bikesport sich geändert hat in den letzten 10 Jahren, wie aber auch die Besucher sich geändert haben, also auf den Strecken, ja, also wie viele Leute fahren Pro-Lines, wie viele Leute fahren Blue-Lines, was für Leute fahren Blue-Lines, was für Leute fahren Pro-Lines. Der Bikesport an sich hat sich so krass geändert und er wird sich auch noch stetig ändern und ich glaube, dass wenn ein, zwei Generationen Schule dann nochmal nachkommen, das wird krass sein, weil so viele Kinder, wie man in den Bikeparks sieht, wenn die alle mal erwachsen sind und das ist deren Hauptsport und die haben dann auch wieder Kinder, die Mountainbiken, dann der Sport wird so groß. Also ich glaube, Mountainbiken wird so groß, das können wir uns alle noch nicht vorstellen.
Ich glaube auch, ich hoffe auch. Ja. Und es ist halt auch die Möglichkeit für Gebiete, die zum Beispiel niedrig gelegen sind, Wintersportgebiete, die es vielleicht jetzt nicht mehr schaffen im Winter.
Ja, eigentlich so gut wie alle deutschen Gebiete.
Auch viele österreichische Gebiete. Also umso kürzer der Winter wird, umso länger wird der Sommer, beziehungsweise du kannst ja auch im Frühjahr und im Herbst biken. Das ist eigentlich ein Sport, der sich viel länger zieht als der Wintersport. Und hat mega Potenzial dadurch auch. Und kann fast überall durchgeführt werden. Das muss man sich ja auch vor Augen führen.
Ja.
Du musst nicht speziell jetzt nach Sölden kommen, Mountainbike zu gehen. Obwohl unsere Strecken mega sind.
Was ich toll finde am Mountainbiken, es ist nicht so anfällig auf Naturgewalten. Ja? Wie jetzt bei einer Skitour, dass du irgendwie vorher die Lawinenwarnstufe checken musst und dass du dich auskennen musst für den Notfall. Was passiert, wenn eine Lawine abgeht? Es ist nicht so wie beim Surfen, wo du von irgendeiner Strömung oder von irgendeinem Wind irgendwo hingetrieben wirst oder von irgendeinem Riff oder was aufschlägst, was du unter Wasser noch nicht gesehen hast. Beim Mountainbiken ist einfach alles offensichtlich. Der Baum bleibt da, wo er steht, der Stein bleibt da liegen, wo er liegt. Und wenn du dir wehtust, kannst du dir sicher sein, es war dein eigenes Versagen oder das Material ist kaputt gegangen. Aber du bist nicht der Natur ausgesetzt, dass jetzt ein Baum denkt, okay, cool, dem haue ich einen auf die Schnauze, wie es jetzt irgendwie im Skisport sein könnte, wenn eine Lawine losgeht oder sowas.
Ja, aber das ist ja, Freeriden ist ja auch ein Extremsport. Das wäre ja dann die Pro-Line des Wintersports, die normalen oder die Masse.
Ich glaube, Touren gehen ist mittlerweile auch schon Massensport.
Denkst du?
Ja.
Es ist sicher nach oben gegangen.
Durch Corona ist es, glaube ich, noch mal krasser geworden. Aber was in Bayern an Tourengehern auf den Bergen unterwegs ist, das sind Völkerwanderungen.
Ja. Aber es sind viele Touren oder viele Tourengeher auch in Skigebieten unterwegs. Also es ist Gott sei Dank nicht so, dass jeder, der was sich vor allem auch nicht auskennt, off-piste geht. Sollte es auch nicht sein.
Ja. Wir driften ab. Bevor ich nachfrage, was Söldens Next Project ist, frage ich dich, Manu, was ist denn dein nächstes Life-Goal? Was hast du vor nächstes Jahr oder als nächstes in deinem Leben?
Also was mein Life-Goal und das Life-Goal der Bike Republic, die sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich.
Echt?
Krass. Ja, also das nächste große Projekt, das für uns ansteht, ist ein Groß-Event.
Okay.
Und das kommt hoffentlich 2023. Ich möchte jetzt auch noch nicht zu viel darüber verraten.
Okay,
aber,
ja, ich kann mir vorstellen.
Wir möchten was Großes machen und das erfordert natürlich auch viel Zeit, viel unserer Zeit vor allem, viel Hirnschmalz, viel Emotionen, viel, ja, es wird ein großes Projekt, wo wir alle involviert sind und ich glaube, das wird auch viel von uns abverlangen, aber ich glaube, dass es die Bike Republic braucht.
Cool.
Ja.
Stark. Und das ist im Prinzip aber auch dann mehr oder weniger zu deinem persönlichen Ziel geworden, also beruflich als auch für dich persönlich quasi da das nächste Ding in deinem Leben?
Mein persönliches großes Ziel ist sicher noch, den Pros noch besser nachzukommen auf dem Bike.
Da drücke ich die Daumen, aber da bist du, glaube ich, in guten Händen.
Aus den 4 Tagen auf dem Bike, aus den 3 Tagen auf dem Bike, vielleicht 4 Tagen auf dem Bike zu machen.
Ja.
Ich bin derzeit eigentlich ganz happy in der Bike Republic. Werd dann sehen, was die Zeit bringt und was die Zukunft bringt. Also man kann das auch noch nicht so abschätzen. Es tut sich so viel in einem Jahr. Und genau.
Okay. Eine letzte technische Frage noch, die mich tatsächlich ein bisschen interessiert, weil ich mich die letzte Woche damit auseinandersetzen musste, privat. Du bist nicht sonderlich groß, Manu. körperlich gemeint. Was für ein Fahrrad fährst du und welche Laufradgröße fährst du? Vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen, mit was für einem Bike du in der Bike Republic Sölden unterwegs bist.
Ja, ich fahre ein Evil, ein sweetes Evil Insurgent mit einem S-Rahmen, 27,5 Laufrad.
Hörst du mich noch?
Ja, jetzt höre ich dich wieder. Ja! Ja,
geil, 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 geil.
Eine Minute lang nicht mehr. You're back.
Laufradgröße. Das liegt am schlechten Internet in Frankreich. Das tut mir leid. Welche Laufradgröße hat dein Evil Insurgent und welche Radgröße ist das?
Ja, ein S. Also größer als S geht nicht. Ich bin nur 1,58 Meter. Aber das Evil Insurgent in S, das ist mega und ich habe 27,5.
Okay,
spiel aber gerade mit dem Gedanken, auf 29 umzusteigen.
Warum, bin mir da wenn ich fragen darf?
Nicht ganz sicher. Mehrere Gründe. Vor allem bei technischen Sachen hatte ich öfters mal das Problem, dass das Rad zu kurz ist, beziehungsweise zu sehr, also ja, wenn es verblockter wurde, wenn es steiniger wurde, ich gleich mal an war.
Mhm.
Und vielleicht, dass das 29-Zoll-Rad mir da ein bisschen entgegenkommen könnte. Und okay. Möchte natürlich auch noch ein bisschen schneller werden.
Bin ich
und
gespannt.
Außerdem fahren mittlerweile, ja, es fahren viele kleine Frauen mittlerweile 29 Zoll. Deswegen, why not?
Ich werde dich, wenn du mal eins getestet hast, nochmal fragen und dann irgendwann in einer anderen Podcast-Folge bestimmt mal darüber berichten, welche Laufradgröße du letzten Endes fährst. Weil das echt ein spannendes Thema ist tatsächlich. Und einige Frauen lieber 27,5 Zoll fahren, weil sie es auch besser in der Kurve irgendwie handeln können. Deswegen spannend, spannend, wirklich spannend. Cool.
Ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache.
Ja.
Aber ich halte dich auf dem Laufenden.
Vielen Dank. Manu, das war eine sehr coole Podcast-Folge mit dir, auch obwohl es Turbulenzen gab mit der Internetverbindung, aber wir haben es, glaube ich, sehr gut gemeistert und ich danke dir vielmals, dass du Gast in diesem Podcast warst. Wenn du jetzt noch was loswerden möchtest, kannst du das gerne machen.
Danke, dass ich hier sein durfte, virtuell, online. Es war mir ein Volksfest. Nee, also komm uns wieder mal besuchen in Sölden.
Lieben
mich
gerne.
Freuen.
Lieben gerne.
Und auch an alle da draußen, schaut euch mal an. Kommst nach Sölden, geht's biken, sagt hallo. Wir würden uns mega freuen. Ja,
Sommer sehr, sehr cool.
Ist noch da und sonst ja.
Vielen lieben Dank für euch da draußen fürs Zuhören und nächste Woche bin ich wieder mit Tobi am Mikrofon und bis dahin müsst ihr auf jeden Fall diese Folge gehört haben. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen guten Start in den Montag und bedanke mich fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ciao.